Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wie üblich kurz Wiederholung, wir stecken mitten im Kapitel Kernspinnenresonanzspektroskopie, NMR, Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. Und was man sich bei NMR zunutze macht, ist, dass mit den Kernspins von verschiedenen Atomkernen, nicht alle Atomkerne haben einen Kernspin, aber viele, dass man sich zunutze macht, dass dieser Kernspin verknüpft ist mit einem magnetischen Moment. Und die entsprechende Formel steht irgendwo hier. Das magnetische Moment ist proportional zum Kernspin verknüpft mit der Proportionalitätskonstanten Gamma. Das gyromagnetische Verhältnis, was das Verhältnis zwischen magnetischem Moment und dem Drehimpuls angibt. Wenn man ein solches magnetisches Moment in ein äußeres Magnetfeld steckt, dann ist die Energie, die aufgrund dieser Wechselwirkung anzunehmen ist, gegeben als minus μ mal b. Und ein Trick, den ich gerade noch nicht an die Tafel geschrieben habe, ist der, dass dieses b hier immer per Definition in z-Richtung angelegt wird und dadurch nur die z-Komponente von μ zum Tragen kommt und damit nur die z-Komponente von i zu tragen kommt. Und die z-Komponente von i, kennen Sie, gibt es für Proton im einfachsten Beispiel zwei Einstellmöglichkeiten, nämlich Kernspin up oder Kernspin down, also mz gleich plus oder minus ein halb h quer. Und deswegen gibt es hier eine Energieaufspaltung, die Entartung ist aufgehoben und wir haben zwei Niveaus und das sehen Sie als Kern-Sehmann-Effekt hier nochmal in diesem Bildchen. In Abhängigkeit vom äußeren angelegten Magnetfeld sehen Sie hier einmal die Alpha-Spins spin up und die Beta-Spins spin down. Und zwischen diesen beiden Niveaus gibt es beim festen Magnetfeld einen Energieunterschied Delta E und den können Sie nutzen, um zu spektroskopieren. Delta E ist gegeben als H-quer Gamma B0 und Sie nutzen Photonen, um den Unterschied zwischen den Niveaus zu überbrücken, nämlich mit der Frequenz Nü, also H mal Nü muss Delta E ergeben. Und was ich Ihnen auch noch neu dazu geschrieben habe, ist, dass diese Frequenz Nü, diese Resonanzfrequenz, so wichtig ist, dass sie einen eigenen Namen bekommt, das ist die Larmor-Frequenz. Und jetzt könnten Sie sagen, gut, wenn ich Proton-NMR mache, dann scheint es eine ziemlich langweilige Sache zu sein, weil egal, was für eine Probe ich in mein NMR-Spektrometer stecke, kann ich dann diese Larmor-Frequenz messen und die ist natürlich feldabhängig, aber wir hatten es, glaube ich, ausgerechnet, für 5,5 Tesla bei 234 MHz für alle Protonen ziemlich gleich. Das stimmt, die ist ziemlich gleich, aber nur ziemlich. Es gibt nämlich zwei wesentliche Informationsquellen, die stehen weiter rechts an der Tafel. Da gibt es zum einen mal die chemische Verschiebung, die, sehen Sie an der Definition, durch diese 10 hoch 6 hier in Parts per Million angegeben wird. Das heißt, wir verschieben nur um zum Beispiel 234 MHz Millionstel die Linien nach links oder nach rechts und können dadurch auf die chemische Verschiebung schließen. Und diese chemische Verschiebung spiegelt die chemische Umgebung wider. Das sehen wir hier. Je nach chemischer Umgebung finden Sie chemische Verschiebungen hier bei der Proton-NMR zwischen 0, das ist die chemische Verschiebung der Referenz Tetramethylsilan, bis von mir aus irgendwie 10, 11 ppm für die verschiedenen chemischen Umgebungen. Die zweite wichtige Informationsquelle sind die Multiplet-Strukturen aufgrund der Spin-Spin-Kopplung. Wir hatten gesehen in Lösungs-NMR, und das ist eigentlich die hauptsächliche NMR-Methode, die angewandt wird, in Lösungs-NMR werden dipolare Wechselwirkungen, sogenannte Through-Space-Wechselwirkungen, ausgemittelt aufgrund der Molekülrotation. Es bleibt die Through-Bond, also die durch Bindung vermittelte Wechselwirkung, übrig, die man üblicherweise als 1J, 2J, 3J-Kopplung bezeichnet, je nachdem, ob eine, zwei oder drei Bindungen diese Wechselwirkung übermitteln. Diese 1J, 2J, 3J-Kopplung führen zu diesen Multiplet-Aufspaltungen und wir hatten ein Beispiel gesehen, hier im Ethanolspektrum, wenn wir uns den unteren Bereich angucken hier, dann sehen wir zunächst mal chemische Verschiebung, besonders stark für das Proton am elektronegativen Sauerstoff. Hier wird die Elektrondichte abgezogen, heißt wir haben eine schwache Abschirmung, deswegen eine große chemische Verschiebung, deswegen tauchen dieses Signal hier ganz links auf. Dann haben wir den CH2, den CH3-Bereich. Und Sie sehen, dass die Intensität insgesamt die Anzahl der Protonen widerspiegelt. Also insgesamt ist dieses Spektrum hier dreimal größer als dieser Teil des Spektrums, weil Sie hier drei Protonen und hier nur ein Proton haben. Und dann sehen Sie eben diese Multiplet-Aufspaltung. Die Multiplet-Aufspaltung für das OH-Proton rührt daher, dass wir eine Wechselwirkung mit den zwei Protonen der CH2-Gruppe haben, über drei Bindungen vermittelt. Und für zwei Protonen haben Sie insgesamt vier mögliche Zustände. Also, Entschuldigung, ich rede jetzt von den Zuständen, von den vier Zuständen, die diese zwei Protonen einnehmen können hier. Diese vier Zustände sind Spin-up, Spin-up oder Spin-down, Spin-down oder Spin-up, Spin-down oder Spin-down, Spin-up. Und diese vier Zustände führen zu Verschiebungen. Einmal eine Verschiebung für die Variante Spin-up, Spin-up. Da sehen Sie, das ist dieser Peak hier. Dann eine Verschiebung für die Variante Spin-down, Spin-down. Das ist der Peak auf der anderen Seite. Und in der Mitte, da haben wir einen doppelt so großen Peak, weil der zu zwei Zuständen gehört, nämlich zu Alpha, Beta oder Beta, Alpha der wechselwirkenden Protonen. Und ganz analog können Sie argumentieren für den CH3-Bereich. Der CH2-Bereich ist zunächst in ein Quartett aufgespalten aufgrund der Wechselwirkung mit den drei CH3-Protonen. Jetzt reichen meine Hände nicht mehr aus, um das zu um die Pantomime dazu zu liefern. Aber wir hatten das letztes Mal ausgeixt, dass es also ein Quartett ist und haben wir zusätzlich auch noch die Wechselwirkung mit dem Proton der OH-Gruppe, sodass jede der Quartettlinien nochmal aufgespalten ist in ein Doublet, sodass Sie jetzt hier eben acht Linien sehen. Das ist nichts Neues, auch wenn Sie die Folie noch nicht gesehen haben. Hier steht nochmal, was Informationsquellen sind. Chemische Verschiebung ist eine Informationsquelle, sprich hier haben wir 0 ppm, hier haben wir zum Beispiel 1 ppm. Das ist also die erste Informationsquelle. Die zweite Informationsquelle ist Integration. Was ist damit gemeint? Sie integrieren über diese Peaks hier. Damit bekommen Sie die Fläche unter den Peaks. Das Integral ist hier oben angegeben. Sie sehen, jeweils wenn so ein Peak dazukommt, geht das Integral eine Stufe hoch. Und der Gesamtwert des Integrals gibt Ihnen eben ein Maß dafür, wie viele Protonen in diesem Fall an dem Signal beteiligt sind. Und die dritte Informationsquelle sind die Spin-Spin-Kopplung. In dem Fall haben wir hier eben ein Triplet. Das habe ich ja gerade eben ausgiebig diskutiert. Hier vielleicht einfach nochmal ein anderes Beispiel, Ethylacetat, dass Sie nochmal Vertrauen in die Herangehensweise bekommen. Also müsst ihr mal gucken, was hier war es. Wir hätten hier das Signal der Referenzsubstanz, Tetramethylsilan, bei 0 ppm. Darauf ist diese Achse kalibriert. Und jetzt müssen wir mal gucken, ist ein Proton-NMR-Spektrum. Wo sind da Protonen? Da sind zum Beispiel ist diese CH3-Gruppe, diese CH3-Gruppe und hier sitzen noch zwei Protonen am Kohlenstoff. Diese Protonen sind sehr nah am Sauerstoff, das heißt, hier wird die Abschirmung sehr schwach sein. Dementsprechend ist die chemische Verschiebung groß. Das heißt, das hier wäre der erste Tipp, es müssten diese CH2-Protonen sein. Jetzt können wir gucken, ob das mit der Kopplung stimmt. Das ist ein Quartett und dieses Quartett im Verhältnis 1 zu 3 zu 3 zu 1, das entspricht der Wechselwirkung mit diesen CH3-Protonen. Und dann haben wir die CH3-Protonen hier, die wechselwirken mit diesen CH2-Protonen hier. Das ist, also würden wir ein Triplet erwarten, das ist dieses Triplet hier. Und dann haben wir noch die wechselwirkungsfreien CH3-Protonen hier, das ist dieses Signal. Sie sehen, in diese Richtung ist es relativ einfach. Es ist natürlich ein bisschen mehr Puzzlearbeit, wenn Sie das Spektrum haben und das Molekül nicht kennen. Aber Sie können sich vorstellen, dass man da wichtige Informationen rausziehen kann. Das wäre meine Schnellwiederholung gewesen. Was haben Sie an Fragen? Ja, bitte. Die Frage war, was ist der Peak ganz rechts? Sie nehmen ein Spektrum auf und stecken oft eine Referenzsubstanz mit dazu, in dem Fall Tetramethylsilan, und wissen dann dieses Signal, das liegt bei 0 ppm. Dann würde ich gerne kurz noch dieses Spektrum hier zeigen. Das Molekül, was zu diesem Spektrum führt, ist hier oben schon gezeigt. Wie würden Sie das denn nennen? Also gucken Sie mich nicht an, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wenn Sie mir sagen könnten, würde ich es mir aufschreiben. Aber Sie scheinen es auch nicht zu wissen. Dieses schöne Molekül gibt ein NMR-Spektrum. Und was an diesem NMR-Spektrum auffällt vielleicht, ist, dass hier Null ist und jetzt chemische Verschiebungen auftreten bis zu sowas wie 110 ppm. Daran erkennen Sie sofort, das kann kein Protonenspektrum sein. Denn ein Proton-NMR-Spektrum, da würden Sie chemische Verschiebungen im Bereich zwischen von mir aus 0 und 11 oder 12 oder sowas erwarten, aber nicht irgend sowas wie 110. Das ist ein Kohlenstoffspektrum. Dabei möchte ich in Erinnerung rufen, dass das häufige Isotop 12C keinen Kernspin hat. Das heißt, wir sehen hier ein 13C-NMR-Spektrum. Das hat gewisse Besonderheiten, die ich aufschreiben möchte. Ich gebe Ihnen das nur als ein Beispiel dafür, dass Sie eben nicht nur mit Proton-NMR machen können, sondern auch mit anderen Kernen. Und die 13C-NMR. Hat zunächst mal das Problem, dass das gyromagnetische Verhältnis Gamma von Proton im Verhältnis zum gyromagnetischen Verhältnis für 13C ungefähr viermal größer ist. Was hat das für Auswirkungen auf unsere NMR-Spektroskopie, wenn das gyromagnetische Verhältnis von 13C nur ein Viertel ist von dem, was Protonen haben. Also zunächst mal, wir würden erwarten, dass das Experiment bei ganz anderen Frequenzen durchzuführen ist. Ja, wenn Sie das Magnetfeld gleich lassen, dann ist aufgrund dieses viel niedrigeren Gammas die Aufspaltung viel kleiner. Das heißt, die Frequenz, die Sie brauchen, um Übergänge anzuregen, ist auch viel kleiner, eben etwa ein Viertel. Das heißt, Sie würden bei anderen Frequenzen messen. Das können Sie tun, aber müssen Sie halt berücksichtigen, sonst sehen Sie kein Signal. Und was auch wichtig ist, ist, dass der Besetzungsunterschied zwischen den 13C-Niveaus, die ja viel dichter beisammen liegen bei gleichem Magnetfeld als die Protonen-Niveaus, dass der Besetzungsunterschied, der auch bei den Protonen schon absolut mickrig ist, noch viel kleiner ist. Das heißt, Sie verlieren einfach Signalintensität. Und was natürlich noch viel schlimmer ist, ist, dass die natürliche Häufigkeit von 13C nur bei ungefähr 1,1% liegt. Das heißt, Sie haben, wenn Sie die gleiche Probenkonzentration verwenden, nur 1,1% der Kerne, die ein Signal geben. Und daraus folgt, dass das Signal von einem Protonenspektrum im Vergleich zum Signal von einem 13C-Spektrum etwa um den Faktor 5700 größer ist. Schlecht für die 13C-NMR. Wenn Sie jetzt berücksichtigen, dass Sie, wenn Sie das Signal-zu-Rausch-Verhältnis angucken, was Ihnen ja immer ein Qualitätsmerkmal für Ihr Spektrum liefert, das Signal zu Rauschen, Signal to Noise, ist proportional zu Wurzel n, was bedeutet, wenn Sie das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verdoppeln wollen, müssen Sie viermal so viele Akkumulationen in Ihrem Spektrum machen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Spektrum eine Stunde lang messen und Sie haben ein Signal-zu-Rausch-Verhältnis und Sie wollen jetzt das Signal-zu-Rausch-Verhältnis verdoppeln, müssen Sie eben nicht die Messzeit verdoppeln, sondern vervierfachen. Das heißt, wenn Sie ein 13C-Spektrum der gleichen Signalqualität messen wollen wie ein Protonenspektrum, müssen Sie nicht 5700 mal länger messen, sondern 5700 Quadratmal länger messen. Was Aufwendiges. Gut, das haben Sie, glaube ich, mitgenommen, dass 13C-NMR ein Sensitivitätsproblem hat. Dann können wir uns angucken, was sehen wir da? Und freundlicherweise ist ja das alles schon zugeteilt. Also Sie sehen zum Beispiel hier einen Kohlenstoff, gibt hier ein Signal. Dieses Signal ist aufgespalten in ein Doublet. Das liegt daran, dass dieser Kohlenstoffkern hier eine Wechselwirkung mit diesem Proton eingeht. Das Proton hat einen Spin 1/2, deswegen habe ich für das Proton Spin Up und Spin Down, deswegen habe ich hier zwei Einstellmöglichkeiten. Das hier ist das Lösungsmittelsignal, das interessiert uns nicht weiter. Dann haben wir markiert mit B diesen Kohlenstoff hier. Dieser Kohlenstoff wechselwirkt mit den drei Protonen hier. Drei Protonen bedeutet Quartett. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Linien. Und das ist ein bisschen tricky, weil dieses Quartett eben mit dem Quartett 1, 2, 3, 4 von diesem Kohlenstoff hier sozusagen überlappt. Was jetzt offensichtlich völlig fehlt, ist eine Spin-Spin-Wechselwirkung zwischen zum Beispiel diesem Kohlenstoffatom und diesem Kohlenstoffatom. Es sind auch nur 1, 2 Bindungen, aber ich sehe offensichtlich keine Wechselwirkung. Ich sehe nur die Wechselwirkung mit dem Proton. Was ist mit der 13C-13C-Spin-Spin-Wechselwirkung? Wie groß ist die Chance, dass das Kohlenstoffatom hier NMR aktiv ist? 1,1%. Die Chance, dass dieses und dieses Kohlenstoffatom beide gleichzeitig NMR aktiv sind, ist 1,1% mal 1,1% und damit zu vernachlässigen. Das ist bei nicht isotopen angereicherter 13C NMR so, dass Sie einfach die C-C-Wechselwirkung vernachlässigen können, weil es so unwahrscheinlich ist. Jetzt gibt es noch einen Trick, den man 1H-Breitbandentkopplung nennt. Und zwar hatte ich gerade argumentiert, dass zum Beispiel dieses Kohlenstoffsignal hier in zwei Linien aufgespalten ist, weil der 13C-Kern wechselwirkt mit einem Proton, das entweder Spin-Up hat, haben Sie die eine Linie, oder Spin-Down, haben Sie die andere Linie. Jetzt können Sie den Spin, der Spin-Up ist, den Proton-Spin, können Sie nach Spin-Down flippen. Wie machen Sie das nämlich? Naja, Sie müssen eben das entsprechende Photon anbieten. Also das heißt, die vierfache Frequenz etwa zu 13C NMR. Dann können Sie auch noch Übergänge in den Protonen anregen. Und wenn Sie jetzt eine sehr starke Radiofrequenz einstrahlen, dann können Sie diese Protonen immer von Spin-Up nach Spin-Down und von Spin-Down nach Spin-Up flippen. Immer hoch und runter, sehr schnell. Und wenn Sie das tun, dann sieht Ihr 13C-Kern nur noch einen Mittelwert von Spin-Up und Spin-Down. Und das nennt man Proton-Breitband-Entkopplung. Breitband deswegen, weil Sie nicht nur ein Proton ständig flippen, sondern möglichst alle Protonen bei allen möglichen Protonresonanzfrequenzen. Und das ist in der Zeile unten drunter gezeigt. Das untere Spektrum ist aufgenommen mit einer Proton-Breitband-Entkopplung. Und dann sehen Sie eben hier, dass die ganzen Multiplet-Peaks werden zu einem einzigen Peak. Warum bleibt denn der Lösungsmittelpeak ein Triplet? Also das Lösungsmittel ist hier angegeben. Was sagen Sie? Genau, wir haben Deuterium. Deuterium hat einen Kernspin von I gleich 1. Das heißt, wir haben drei Möglichkeiten: MZ gleich plus 1, 0 oder minus 1. Deswegen kriegen wir ein Triplet für die Wechselwirkung mit diesem Kohlenstoff. Und wenn wir jetzt die Proton-Breitband entkoppeln, dann ist das schön, hat aber keine Auswirkung auf unsere Deuterium-NMR. Und deswegen bleibt hier dieses Deuterium-Triplet erhalten. Vielleicht an der Stelle noch der Hinweis: Eine wichtige Anwendung der Magnetresonanz ist auch noch Magnetresonanzbildgebung. Und ganz besonders naheliegend ist natürlich, dass Sie an die klinischen Anwendungen denken. Dort nutzen sie, dass sie NMR-Signale der Protonen aus ihrem Körper empfangen können. Und der Trick ist an der Stelle, dass sie ein Magnetfeld anlegen, was nicht überall gleich groß ist, sondern was zum Beispiel am Kopf des Patienten sehr groß ist und an den Füßen des Patienten sehr klein ist. Was bedeutet das für die, ich sage jetzt gleich den Profibegriff, für die Larmor-Frequenzen der Protonen im Kopf? Also mit Larmor-Frequenz meine ich die Frequenz der Photonen für den Übergang. Ich zeige Ihnen das nochmal. Von dieser Larmor-Frequenz spreche ich, also von der Frequenz, die Sie brauchen, um den Übergang Delta E möglich zu machen. Fange ich nochmal an. Ich bin der Patient, der in diesem Kernspintomographen liegt. An meinem Kopf ist ein großes Magnetfeld, an meinen Füßen ist ein niedriges Magnetfeld. Was bedeutet das für die Larmor-Präzisionsfrequenz der Protonen in meinem Kopf? Die ist höher als die in den Füßen. Ja? Man sagt, man hat einen Magnetfeldgradienten angelegt, deswegen kann man die Larmor-Präzisionsfrequenz der Protonen ortsabhängig machen. Und das heißt, Sie bekommen dann ein Signal, was sowohl von den Protonen im Kopf kommt, hohe Larmor-Frequenz, und ein Signal, was von den Füßen kommt, mit einer niedrigeren Frequenz. Jetzt können Sie dieses Signal, was Sie bekommen, also das können Sie natürlich jetzt noch komplizierter machen, ja, Sie können auch noch einen Gradienten anlegen von links nach rechts und viele Mathematik anwenden, aber Sie haben ein Gespür dafür, dass Sie über diese Magnetfeldgradienten eine Ortskodierung Ihres Signals bekommen können. Weil das Magnetfeld nicht überall gleich groß ist, unterscheiden sich die Signale je nachdem, ob sie vom Kopf oder von den Füßen kommen. Und dadurch können Sie dann eben sagen, also damit können Sie Bilder machen. Und was wir jetzt hier nicht besprochen haben, ist eben, dass die Protonen zum Beispiel in Blut andere spektroskopische Eigenschaften haben als die in Knochen zum Beispiel. Und dann können Sie Bilder machen und können, keine Ahnung, gucken, ob Sie einen Knorpelschaden oder einen Tumor haben oder was auch immer. Okay, das war nur so eine kleine Randbemerkung. Jetzt möchte ich gerne über das Messprinzip der Kernspinnspektroskopie sprechen, weil das einfach völlig anders ist, als was Sie von anderen Spektroskopie-Experimenten kennen. Also das klassische Spektroskopie-Experiment sieht so aus: Sie haben Ihre Moleküle, lassen hier Wellenlängen verschiedener Art auf die Moleküle drauffallen und gucken auf der anderen Seite, was kommt wieder raus. Das ist bei der magnetischen Resonanzspektroskopie komplett anders. Und dazu habe ich ein Experiment mitgebracht. Meine lieben Kollegen haben sich für die Experimentalvorlesung die Andrea Niederwieser rekrutiert, die Ihnen bei Experimenten hilft. Haben Sie die schon kennengelernt? Ja. Bei wem haben Sie da irgendwelche Show-Vorlesungen gesehen? Okay. Und finden Sie das hilfreich? Also mein Vorurteil wäre immer, Sie machen eh so viel Praktikum, dann brauchen Sie auch nicht noch in der Vorlesung ein Experiment vorgeführt zu bekommen. Sie finden, das stimmt? Stimmt nicht, sondern Sie finden es hilfreich, wenn Sie auch Experimente nochmal sehen. Gut. Dann lohnt es sich ja, dass wir Andrea Niederwieser rekrutieren konnten. Ich mache meine Experimente in meiner Vorlesung selbst. Und zwar mit dem Risiko natürlich, dass sie scheitern, aber ich gebe mir große Mühe. Hier handelt es sich um einen Kreisel, den ich jetzt versuche, irgendwie in Gang zu setzen. So etwa. Und dann hänge ich ihn hier auf und dann beobachten Sie das hier. Das haben Sie natürlich schon irgendwie zigmal gesehen. Ja? Also das Erstaunliche ist vielleicht, dass der Kreisel nicht runterklappt und auf den Boden kracht. Und erstaunlich ist, dass der Kreisel außerdem noch so eine Bewegung macht. Wissen Sie, wie man diese Bewegung nennt? Das ist Präzession. Haben Sie irgendwann mal ein Physikpraktikum oder einen Physikunterricht oder sowas gehabt, wo Sie das sich angeschaut haben? Auch das wäre Präzision, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Also ich rede davon, dass die Kreiselachse eine Bewegung auf einem Kegelmantel macht. Das ist Präzision. Ich will Ihnen die Physik dazu, die ziemlich kompliziert ist, jetzt nicht nochmal anbieten, aber Sie haben sowas schon mal gesehen, oder? Jetzt stellt sich natürlich die naheliegende Frage, warum zeige ich Ihnen diesen Kreis und die Präzision des Kreises? Und was hat das mit Magnetresonanzspektroskopie zu tun? Und das ist nicht so offensichtlich. Und deswegen versuche ich auch meine Kollegen davon zu überzeugen, dass wir auch physikalische Experimente in unseren Praktika brauchen und zum Beispiel auch ein Kreiselexperiment. Und das gelingt mir nicht so richtig. Was passiert da? Der Kreisel in dem Experiment, den ich aufhänge, hat eine wesentliche Eigenschaft. Er hat nämlich einen Drehimpuls. Und dieser Drehimpuls, er hat einen Drehimpuls, Punkt. Und außerdem wirkt auf diesen Kreisel ein Drehmoment, weil nämlich das Schwerefeld der Erde dafür sorgen will, dass er so runterklappt und nach unten fällt. Und ohne jetzt auf irgendwelche Formeln eingehen zu wollen, haben Sie gerade eben experimentell gesehen, dass der Drehimpuls dem Drehmoment des Schwerefelds irgendwas entgegensetzt, dass der Kreis eben nicht runterfällt, aber es gibt eine Kompensation und das ist diese Präzisionsbewegung. Okay. Und jetzt ahnen Sie vielleicht den Zusammenhang zu unserem magnetischen Resonanzexperiment. Wenn Sie einen Kernspin haben, dann hat er einen Drehimpuls. Dieser Kernspin steht zum Beispiel, wenn die Magnetfeldrichtung nach oben zeigt, irgendwie schräg im Magnetfeld. Und wir wissen, dass ein magnetisches Moment sich am liebsten parallel zum äußeren Magnetfeld ausrichten möchte. Und jetzt haben wir die genau analoge Situation, nämlich die, dass wir auf unseren Kernspin ein Drehmoment haben aufgrund des äußeren Magnetfelds, weil der Kernspin sich am liebsten parallel ausrichten möchte. Gleichzeitig haben wir aber einen Drehimpuls, der dafür sorgt, dass diesem Drehmoment nicht so einfach nachgegeben wird. Und was passiert jetzt? Ja, es gibt eine Präzisionsbewegung. Und das ist eigentlich die wesentliche Aussage. Magnetische Momente, die mit einem Drehimpuls verknüpft sind, führen im Magnetfeld eine Präzisionsbewegung um die Magnetfeldachse aus. Okay. Ich zeige Ihnen dazu ein Bild. Man sieht in sehr, sehr vielen Lehrbüchern Bilder, da ist ein Pfeil gezeigt und dann sieht man irgendwie dargestellt, dass das äußere Magnetfeld B0 in diese Richtung zeigt und dann ist dargestellt, dass dieser Pfeil um B0 herum präzidiert. Und dann kann man sich immer fragen, was soll denn dieser Pfeil sein? Was präzidiert denn da um B0 herum? Möchten Sie eine Antwort geben? Ja? Der Drehimpulsvektor ist eine sehr diplomatische Antwort. Die ist richtig. Können Sie noch mal sagen, der Drehimpulsvektor wovon? Also ich muss Sie jetzt ja nicht in die Falle locken. Ja? Also viele Leute, auch einige meiner Kollegen, sagen immer, das ist der Spin. Und dieser Spin präzidiert ums Magnetfeld. Und Sie können sofort sagen, warum das nicht der Spin sein kann, der da irgendwie rumpräzidiert. Das hat was mit der Heisenbergschen Unschärferelation zu tun. Weil Sie einen Spin nicht als Vektor darstellen können. Weil Sie von einem Spin immer nur die Länge, den Betrag des Drehimpulses und eine Komponente, nämlich die Z-Komponente, bestimmen können. Und in dem Bild, was ich Ihnen versuchte gerade zu suggerieren, da präzidiert irgendwas um B0 herum, haben Sie einen echten Vektor. Dieser grüne, aus dem Gartenbaumarkt gekaufte Pflanzenrangstab, der mit grünem Isolierband umwickelt ist. Handarbeit. Also, dieser Vektor, der präzidiert um das Magnetfeld herum und dieser Vektor kann kein Spin sein, weil ein Spin nicht komplett scharf bestimmbar ist. Und der Trick, den man eben anwendet, ist, wir sagen, wir haben eine Probe mit Milliarden von Spins und wir nehmen es eben mal ein paar Millionen Spins zusammen und bilden dann einen makroskopischen Drehimpuls, ein makroskopisches magnetisches Moment, was dann eben klassisch beschrieben werden kann und was dann um B0 herum präzidiert. Okay, können Sie damit irgendwas anfangen? Eine gute Frage bei so einer Präzisionsbewegung ist, mit welcher Frequenz präzidiert denn diese Magnetisierung um B0? Und es ist jetzt für Sie wahrscheinlich keine Riesenüberraschung, dass ich Ihnen sage, das ist die Larmor-Frequenz. Deswegen habe ich das da irgendwo dann nochmal extra dazu geschrieben. Also wenn Sie die Magnetisierung oder den Drehimpuls von vielen Protonen im äußeren Feld zusammenfassen zu einem Vektor, dann präzidiert dieser Magnetisierungsvektor mit der Larmor-Frequenz der Protonen um das äußere Magnetfeld B0. Das ist wichtig zu wissen. Ich verwende für diese Erkenntnis üblicherweise in meinen Spezialvorlesungen etwa 6 Stunden, schreibe Ihnen ungefähr 8 Tafeln dazu voll. Sie müssen jetzt einfach mit so einer phänomenologischen Erklärung auskommen und sich merken, Magnetisierungsvektoren im äußeren Magnetfeld präzidieren mit der Larmor-Frequenz um das äußere Magnetfeld. Jetzt können wir zum NMR-Experiment kommen. Das hier ist das NMR-Experiment. Ich erinnere mich an eine Desasterprüfung. Da war meine Frage, was braucht man zu einem NMR-Experiment? Da dachte ich, es kommt jetzt irgendwie so ein 10-minütiger Monolog, aber es kam dann nur eine Probe. Das stimmt, man braucht eine Probe und diese Probe ist hier eingezeichnet, das ist die gelbe. Dann kann man weiter fragen, was braucht man noch? Naja, man braucht ein äußeres Magnetfeld, B0. Wie wird das nochmal technisch erzeugt in unseren NMR-Spektrometern? Haben wir das noch nicht diskutiert? Supraleitende Magnete? Okay. Also, Supraleitung bedeutet, dass Sie eine Legierung haben, die Sie, wenn Sie sie auf sehr tiefe Temperaturen herabkühlen, den Strom ohne Widerstand leitet. Und es war eine ganze Zeit lang ein ziemlich wichtiges Forschungsfeld in der Chemie, dass man versucht hat, Hochtemperatur-Supraleiter zu entwickeln. Es wäre natürlich eine tolle Geschichte, wenn man es schaffen würde, eine Metallverbindung zu haben, die bei Umgebungstemperatur den Strom ohne Widerstand leitet. Da würde man eine ganze Menge einsparen. Das Feld war aber ein Flop, hat man nie gefunden. Man hat halt jetzt immer noch Supraleitungstemperaturen, die sehr, sehr tief liegen. Und deswegen müssen wir unsere NMR-Spektrometer, die wir mit supraleitenden Magneten betreiben, bei sehr tiefen Temperaturen, zumindest was den Supraleiter angeht, fahren. Das ist eine Spule und in diese Spule wird ein Strom eingekoppelt. Dann wird diese Spule in flüssiges Helium gepackt. Das ist mit einer Temperatur von 4,2 Kelvin. Damit das flüssige Helium nicht so schnell verdampft, ist da drum eine Stickstoff, also eine Ummantelung mit flüssigem Stickstoff mit 77 Kelvin, verschiedene Isolationsvakuumkammern und dann bleibt diese Spule bei ungefähr 4,2 Kelvin und leitet diesen Strom jetzt ohne Widerstand immer weiter und weiter und weiter. Und dadurch entsteht ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld ist fix und liegt eben ungefähr bei 14 Tesla für die Magnete, die wir hier haben. Und an der Tür zu diesem Labor steht dann immer Achtung Feuerwehr. Auch wenn Sie auf den Notausschalter drücken, bleibt dieses Magnetfeld bestehen. Das ist für den Feuerwehrmann, der mit seiner ferromagnetischen Axt kommt, sehr wichtig, ja, weil er denkt, er hat den Notausschalter gedrückt, alle Magnetfelder sind aus und er kommt mit der Axt in die Nähe des supraleitenden Magnets, dann reißt es ihm die aus der Hand und die Axt fliegt irgendwo hin. Und das liegt eben daran, dass Sie diesen Strom nicht so einfach ausschalten können. Gut, in diesem Bildchen hier ist das nicht so richtig dargestellt, aber es ist dargestellt und Sie sehen, wir haben hier eine Magnetfeldspule und hier und die sorgt für ein in Rot gezeichnetes Magnetfeld B0. Und jetzt verstehen Sie auch das Koordinatensystem hier nebendran. Wir wissen, dass das Magnetfeld B0 immer in Z-Richtung angelegt ist. Und deswegen hat man hier das Bildchen nicht gedreht, aber dafür das Koordinatensystem. Also Z zeigt jetzt sozusagen horizontal. Das ist das B0-Feld. Wenn Sie jetzt die Magnetisierungsvektoren in Ihrer Probe angucken, also in dieser gelben Probe, dann präzidieren die jetzt alle um B0 herum, was in diese Richtung liegt. Also die machen alle irgendwie sowas. Was wir außerdem noch brauchen, ist eine Radiofrequenz. Davon erzähle ich Ihnen auch schon die ganze Zeit. 400 MHz, 600 MHz Spektrometer. Diese Radiofrequenz wird angelegt als Magnetfeld durch eine weitere Spule, die Radiofrequenzspule. Und dieses Magnetfeld wird B1 genannt. Jetzt verstehen Sie auch, warum ich das andere gerne B0 nennen wollte, weil wir dann B0 und B1 haben. Und B1 ist ein Wechselfeld, was eben mit dieser Radiofrequenz 400 MHz, 600 MHz, 234 MHz, was auch immer, eben oszilliert. Jetzt kommt ein Trick, der in der Magnetresonanzspektroskopie ziemlich wichtig ist, wo Sie ein bisschen geistige Flexibilität brauchen. Und ich offensichtlich auch. Also, wir haben in grün einen Magnetisierungsvektor. Wir haben in weiß ein äußeres B0-Feld, das liegt in Z-Richtung an. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich das B0-Feld in Z-Richtung senkrecht anlege? Das heißt, ich habe die Apparatur auf dem Bild gerade um 90 Grad gekippt. Das kriegen wir hin, ja? B0 zeigt senkrecht nach oben. Jetzt wissen Sie, der grüne Magnetisierungsvektor präzidiert um B0 herum. Jetzt komme ich auf die Idee, zusätzlich zu B0, dem statischen äußeren Magnetfeld, noch ein zeitabhängiges Magnetfeld B1 anzulegen, 400 MHz Frequenz, was man sich so vorstellen kann, dass es senkrecht zu B0 liegt und jetzt mit 400 MHz hier im Kreis herumrast, wenn es an meinem Kopf vorbeikommt. Ja? Und jetzt ist die Frage, was macht denn ein Magnetisierungsvektor, der zum einen das Magnetfeld B0 spürt, darum präzidieren will, außerdem noch um das blaue B1-Feld auch noch präzidieren will, aber das blaue B1-Feld auch noch mit 400 MHz rotiert. Das kann man jetzt versuchen, mit der Differentialgleichung zu beschreiben, die aber so erstmal nicht so einfach zu lösen ist. Und deswegen wendet man einen Trick an, und dieser Trick heißt Rotating Frame oder rotierendes Koordinatensystem. Und der Trick geht so, wir haben B0 in Z-Richtung, B1 senkrecht dazu, was mit 400 MHz rotiert. Und jetzt würde ich Sie bitten, in ein Koordinatensystem zu wechseln, was auch mit 400 MHz rotiert. Was passiert dann mit dem B1-Vektor? Was sagen Sie? Der wird auch statisch, steht still. Okay. Mit welcher Frequenz wollen Sie in einem NMR-Experiment Ihr B1-Feld oszillieren lassen? Wenn Sie es jetzt aussuchen dürften, welche Frequenz würden Sie nehmen für ein erfolgreiches Experiment? Was sagen Sie? Die Larmor-Frequenz. Sehr gut. Das heißt, wenn wir bei zum Beispiel 5,5 Tesla arbeiten, wäre die Larmor-Frequenz der Proton bei 234 MHz. Das heißt, ich würde gerne den B1-Vektor mit 400 MHz hier oszillieren lassen. Das heißt, mein Rotating Frame, mein rotierendes Koordinatensystem, rotiert auch mit 234 MHz. Jetzt lassen wir den weißen Vektor nochmal weg. Jetzt kommt mein Magnetisierungsvektor. Mit welcher Frequenz rotiert dieser Magnetisierungsvektor um B0? Dafür habe ich Ihnen das schöne Kreiselexperiment gezeigt. Was sagen Sie? Mit der Larmor-Frequenz. Achtung, wir wechseln jetzt ins rotierende Koordinatensystem. Was passiert mit dem grünen Magnetisierungsvektor im rotierenden Koordinatensystem? Steht still. Hervorragend. Jetzt haben wir aber üblicherweise ein NMR-Spektrum, was aus mehreren Peaks bei mehreren chemischen Verschiebungen besteht. Also zum Beispiel, wir haben eine Protonspezies, die rotiert mit 234 MHz und wir haben eine Protonenspezies, die rotiert mit 233,999 MHz und wir haben eine Protonenspezies, die rotiert oder präzidiert mit 234,0001 MHz. Wir nehmen mal die mit 234,0001 MHz. Was passiert mit der, wenn ich in das rotierende Koordinatensystem gehe? Steht die auch still? Nee, sondern bewegt sich sehr, sehr langsam mit der Differenzfrequenz. Und zwar entweder in die positive Richtung oder, wenn ich eine kleinere Frequenz habe, in die negative Richtung. Sind Sie irgendwie noch dabei? Okay, dann können wir Pause machen. So, wir haben es bald geschafft mit unserem Vektorbildchen im rotierenden Koordinatensystem. Ich steige nochmal ein. Wir haben B0, hierum präzidiert der Magnetisierungsvektor. Ich gehe ins rotierende Koordinatensystem, der Magnetisierungsvektor steht still. Jetzt lege ich das rotierende B1-Feld an. So. In weiß, rotierendes Koordinatensystem steht still. Magnetisierungsvektor im rotierenden Koordinatensystem. Beachten Sie bitte, der grüne Magnetisierungsvektor spürt im rotierenden Koordinatensystem das blaue B0-Magnetfeld nicht mehr. Denn wegen dieses blauen B0-Magnetfelds rotiert er ja schon mit 234 MHz, aber das habe ich ja eben durch die geschickte Wahl des Koordinatensystems aufgehoben. Was macht jetzt der grüne Magnetisierungsvektor mit dem weißen B1-Feld? Naja, auch eine Präzisionsbewegung. Und zwar um das weiße B1-Magnetfeld. Ich lasse mal den blauen Magnetisierungsvektor weg, weil ich erstens motorische Schwierigkeiten damit habe und zweitens, der ja eh keinen Effekt mehr hat, weil wir im rotierenden Koordinatensystem sind. Aber jetzt präzidiert der Magnetisierungsvektor um das B1-Feld herum. In dieser Art und Weise. Ich fange meine Argumentationskette nochmal von vorne an. B0-Feld, Magnetisierungsvektor mit 234 MHz präzidiert um B0 herum. Ich gehe ins rotierende Koordinatensystem, er steht still. Ich habe außerdem ein B1-Feld, das habe ich so gewählt, dass es auch mit 234 MHz, nämlich der Larmor-Frequenz der Protonen, rotiert. Ich bin aber im rotierenden Koordinatensystem, deswegen steht es still. Der Magnetisierungsvektor spürt aber jetzt das B1-Feld und fängt an, um B1 herum zu präzidieren. In Wirklichkeit, also sprich im Laborkoordinatensystem, präzidiert er dabei natürlich wie verrückt weiter mit 234 MHz um B0. Nur durch die geschickte Wahl des Koordinatensystems haben wir das unterdrückt. Und das bedeutet, dass wir uns eine Kurve ungefähr so vorstellen können. Sie sehen, hier habe ich dargestellt, wie sich dieser Magnetisierungsvektor im Laborkoordinatensystem verhält. Das ist nämlich eine Mischung aus einer Präzession um B0 und B1, wobei B1 auch noch rotiert. Wie gesagt, brauchen Sie nicht im Detail mitzunehmen, sondern nur das Prinzip. Und jetzt kommen wir zum NMR-Experiment, wie man es üblicherweise durchführt. Das ist ein Fourier-Transformations-NMR-Experiment. Wir haben ein B0-Feld angelegt und wir strahlen, und das hier ist eine Zeitachse, jetzt ein oszillierendes B1-Feld ein. Und zwar für eine bestimmte Zeit. Das ist die Pulsdauer TP und das ist das B1-Feld. Und im rotierenden Koordinatensystem strahlen wir das B1-Feld zum Beispiel so lange ein, bis der Magnetisierungsvektor aus zum Beispiel der Z-Richtung um 90 Grad geklappt ist in die XY-Ebene. Finden Sie es beunruhigend? Nein, oder? Und können Sie morsen? Nein. Okay. Also, B1-Feld, Magnetisierungsvektor, ich schalte das B1-Feld an, jetzt beginnt die Präzession und ich kann zum Beispiel nach 90 Grad Präzession das B1-Feld wieder ausschalten. Ich könnte aber auch warten, bis der Magnetisierungsvektor 180 Grad präzidiert ist oder wie weit auch immer. Und Sie sehen, ich schalte hier das B1-Feld nur für eine relativ kurze Zeit ein. Und zwar sei diese Zeit mal so gewählt, dass der Magnetisierungsvektor um 90 Grad geklappt ist. Jetzt machen wir einen kleinen Koordinatenwechsel wieder. 360 Grad bezeichnet sich auch als 2π. Deswegen sind 90 Grad Pi halbe und deswegen nennt man einen solchen Puls hier einen Pi halbe Puls. Wir legen das B0-Feld an. Wir haben unseren Magnetisierungsvektor, der war grün. Jetzt schalten wir im rotierenden Koordinatensystem für eine kurze Zeit B1 an. Das sorgt dafür, dass der grüne Vektor um 90 Grad in die XY-Ebene klappt. Achtung, wir sind geistig flexibel. Jetzt gehen wir wieder ins Laborkoordinatensystem. Was macht der grüne Vektor jetzt im Laborkoordinatensystem? Präzidiert um B0 mit seiner Larmor-Frequenz von 234 MHz. Okay? Und dieses Präzidieren eines Magnetisierungsvektors, das können Sie in der NMR messen. Sie messen die Magnetisierung in der XY-Ebene und so fort und die rotiert hierhin. Das heißt, ich habe in meinem Signal, was ich nach diesem Pi-Puls messe oder nach diesem Pi-halbe-Puls messe, sehe ich eine Oszillation des Signals, die zum Beispiel so aussehen könnte. Ist das jetzt schlau gemalt? Von mir aus. So. Sie hatten gleich eine Frage dazu. Entschuldigung, B1 habe ich wieder ausgeschaltet. Also ich lege B1 nur für eine kurze Zeit an, nämlich die TP, die Pulsdauer, und zwar so lange, dass die Magnetisierung um Pi halbe, also um 90 Grad geklappt ist. Jetzt schalte ich B1 wieder aus und jetzt gucke ich mir im Laborkoordinatensystem an, was die Magnetisierung, die ich um 90 Grad geklappt habe, jetzt anstellt. Und die präzidiert mit 234 MHz und diese Präzision sehe ich in diesem Signal. Okay, das ist ein sehr, sehr idealistisch gemaltes NMR-Experiment. In Wirklichkeit, wissen Sie natürlich, haben Sie nicht nur ein Magnetisierungsvektor, der mit 234 MHz präzidiert, sondern Sie haben auch noch einen Magnetisierungsvektor, und jetzt wird mein Farbbild inkonsistent, der zum Beispiel mit 234,0001 MHz präzidiert, und Sie haben einen Magnetisierungsvektor weiß, der mit 233,9999 MHz präzidiert. Diese Magnetisierungsvektoren können Sie mit einem Pi halbe Puls in die XY-Ebene klappen, und die rotieren dort jetzt. Im rotierenden Koordinatensystem steht der grüne Vektor still, 234 MHz. Der rote Vektor ist ein bisschen schneller, bewegt sich also im rotierenden Koordinatensystem in diese Richtung. Und der weiße bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Im Laborkoordinatensystem passiert dieses Auseinanderfächern außerdem noch überlagert mit einer Bewegung mit 234 MHz im Kreis herum. Und das führt dazu, dass wir ein tatsächliches Signal sehen, was zum Beispiel so irgendwie aussehen kann. Dieses Signal nennt man FID für Free Induction Decay. Warum wird dieses Signal mit der Zeit immer kleiner? Das habe ich gerade versucht, Ihnen pantomimisch darzustellen. Es wird deswegen immer kleiner, weil die Magnetisierungsvektoren aufgrund ihrer unterschiedlichen Larmor-Präzisionsfrequenzen, die übrigens aufgrund ihrer chemischen Verschiebung unterschiedlich sind, anfangen auseinander zu fächern. Und im Extremfall sind die so auseinander gefächert, dass sie, da lasse mich jetzt wieder meine motorischen Fähigkeiten im Stich, dass sie ein Gesamtsignal von Null haben, wenn die sich alle gegenseitig kompensieren. Das wäre gerade der Fall hier, wo das Signal auf Null abgelaufen ist. Das hier ist ein Zeitsignal. In diesem Zeitsignal, in diesem FID, stecken jetzt drin die ganzen Larmor-Präzisionsfrequenzen von ihren verschiedenen Magnetisierungsvektoren mit verschiedenen chemischen Verschiebungen. Wenn Sie dieses Zeitsignal jetzt nach Frequenzen analysieren wollen, welche Operation wenden Sie an? Wäre so eine Klausuraufgaben 1a-Frage, von der ich, erbarmen Sie sich, also eine Fourier-Transformation. Und wenn ich hiervon jetzt eine Fourier-Transformation mache, dann bekomme ich eben aus meinem Signal im Zeitraum, dem FID, mein Spektrum im Frequenzraum, was dann zum Beispiel diese Charakteristik hat, irgendwie Triplet, Singulet, Quartett oder irgend sowas. Larmor-Frequenz ist die Frequenz, mit der mein Magnetisierungsvektor präzidiert. Und es ist die Frequenz, die ich für mein B1-Feld wählen muss, wenn ich möglichst effizient flippen will. Und ich kann aber natürlich auch ein Experiment machen, bei dem ich eine Larmor-Frequenz, Entschuldigung, bei dem ich eine Anregungsfrequenz wähle, die nicht der Larmor-Frequenz entspricht, dann passiert halt vielleicht irgendwas anderes. Also Larmor-Frequenz ist die Eigenschaft des Magnetisierungsvektors. Ja, das ist dann eben die Larmor-Frequenz, also für diese Protonen hier, die haben eine Larmor-Frequenz, diese Protonen haben eine andere Larmor-Frequenz, diese Protonen haben wieder eine andere Larmor-Frequenz. Ein Quartett bekommen Sie, wenn Sie eine Wechselwirkung mit 3 Spins haben, mit 3 Spins 1,5. Dann hätten Sie die Möglichkeiten, alle 3 sind Spin up oder 2 sind Spin up und einer ist Spin down oder und so weiter. Ah, was ist auf der, ja, das ist, das würde man Ihnen beim abgegebenen Übungsfeld immer sofort um die Ohren hauen, ne? Wenn da nichts steht. Also hier ist es sowas wie spektrale Intensität. Ich schreibe einfach mal Spektrum hin. Und hier ist es sowas wie NMR-Signal. Genau. Es gibt noch einen klitzekleinen Haken. Und dieser Haken, da haben Sie schon so ein bisschen dran gekratzt. Was wähle ich denn als Anregungsfrequenz? Also ich sehe, ich habe Spins mit verschiedenen Larmor-Frequenzen. Und diese Spins will ich jetzt anregen und will deswegen meine Anregungsfrequenz, mit der mein B1-Feld oszilliert, so wählen, dass ich die eben anrege. Ich lege hier aber einen Puls an mit einer Trägerfrequenz, die zum Beispiel diesem Peak hier entspricht. Und dann ist die Frage, rege ich denn da auch die anderen an? Und ich möchte zunächst ein Beispielerklärungsversuch bringen, den der Erfinder dieser Technik, das sind Richard Ernst und Kurt Wüthrich aus Zürich, die beide den Nobelpreis dafür bekommen haben, gewählt haben. Und zwar haben die gesagt, wenn Sie die Frequenz einer Glocke bestimmen wollen, dann gibt es 2 wesentliche Möglichkeiten. Sie können die Glocke irgendwo aufhängen, können jetzt ein Keyboard, also einen Synthesizer nehmen und können jetzt nacheinander die verschiedenen Frequenzen durchspielen und dann irgendwann treffen Sie die Frequenz der Glocke und dann fängt die Glocke an zu schwingen. Die andere Möglichkeit ist, Sie hauen auf die Glocke. Und bei diesem Experiment hier kann man sozusagen übertragen, hauen wir auf die Glocke. Und warum ist das so? Und dazu können wir wieder die Fourier-Transformation verwenden. Und zwar ist das hier der B1-Puls in der Zeitdomäne. Und wenn ich gerne wissen möchte, wie dieser B1-Puls in der Frequenzdomäne aussieht, muss ich eine Fourier-Transformation machen. Wissen Sie, was die Fourier-Transformierte von so einer Rechteckfunktion ist? Haben wir das schon mal irgendwie gesagt? Haben Sie dazu eine Übung gemacht? Sie wissen es? Es ist sowas mit abgerundeten Ecken, so könnte man es vielleicht sagen. Also es ist alles in Ordnung. Man sagt, es ist eine Sinkfunktion, Sinus x durch x. Ich würde die ungefähr so malen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, so ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Und das ist ein ganz wichtiger Trick, der dem ich hau auf die Glocke Modell entspricht. Und zwar, wenn ich mich dafür entscheide, einen Puls mit 234 MHz einzustrahlen und ich mache die Frequenzanalyse von diesem zeitlich beschränkten Rechteckpuls, dann bekomme ich dieses Bild, wo hier die Trägerfrequenz, also die 234 MHz liegen, und Sie sehen, ich habe eben auch Frequenzen, die niedriger sind und Frequenzen sind, die höher. Und dieses Ding hier, das hier, ist die sogenannte Anregungsbandbreite. Und was ich jetzt sicherstellen muss, ist in meinem NMR-Experiment, dass wenn ich Signale auf meiner Frequenzachse hier und hier und hier detektieren will, dann muss ich dafür sorgen, dass meine Anregungsbandbreite auch diesen gesamten Frequenzbereich erwischt. Jetzt können wir noch eine Transferüberlegung machen. Was muss ich denn tun mit meinem B1-Rechteckpuls, um die Anregungsbandbreite zu vergrößern? Ja, bitte? Genau, ich muss den zeitlich kürzer machen. Das ist die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die Sie mitnehmen sollten. Nämlich, wenn Sie was in der Zeitdomäne schmal machen, wird es in der Frequenzdomäne breit. Und das ist der Grund, warum wir versuchen, die B1-Pulse in der NMR so kurz wie möglich zu machen. Nämlich so, dass wir eine Anregungsbandbreite bekommen, die unsere ganzen Signale mitnimmt. Und das funktioniert für die Proton-NMR ziemlich gut. Für die 13C-NMR funktioniert es nur so mittelprächtig. Da ist es so, dass die Signale, die am Rande des 13C-Spektrums liegen, schon am Rande der Anregungsbandbreite liegen und deswegen in ihrer Intensität schon ein bisschen reduziert sind. Deswegen können Sie bei einem 13C-NMR-Spektrum nicht so einfach sagen, das Signalpeak ist tiefer, also sind weniger 13C-Spezies beteiligt, sondern da müssen Sie diese Anregungsbandbreite auch noch berücksichtigen. Dieses Experiment, FID, ist das einfachste NMR-Experiment, was es gibt. Es gibt auch Experimente, bei denen Sie zum Beispiel mit 2 Pulsen arbeiten und es gibt auch NMR-Experimente, da arbeiten Sie mit 400 Pulsen. Und es ist also ein Riesenbusiness, diese Pulssequenz in der NMR zu entwickeln und ein fast noch größeres Business, denen dann Namen zu geben. Die heißen Nosy, Cozy, Sexy und so weiter. Und diese Pulssequenzen nutzen eben genau diese Eigenschaften aus, die wir gerade im Beispiel vom Rotating Frame gezeigt oder gesehen haben. Ich würde Ihnen gerne noch ein NMR-Experiment zeigen, nämlich das Spin-Echo, weil ich das auch einfach ganz, ganz pfiffig finde. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal innehalten und schauen, ob Sie noch irgendwas dazu fragen können. Ja, bitte. Ja, eine sehr gute Frage. Also die Frage war, dieser B0-Vektor, dieser Magnetisierungsvektor präzidiert um B0, aber schafft er es eigentlich irgendwie wieder zurückzukommen? Also wir haben unser äußeres Magnetfeld, das war blau, B0, und unser Magnetisierungsvektor präzidiert hier drumherum. Und schafft er das eigentlich jemals wieder auf B0 zurückzukommen? Ist das die Frage, oder? Also ich kann den Magnetisierungsvektor in weiß jetzt mit einem zusätzlichen B1-Puls, so wie an der Tafel angemalt, kann ich den jetzt um diesen Winkel hier klappen. So kann ich den manipulieren. Ich kann zum Beispiel, das ist jetzt fast eine triviale Geschichte. Wenn Sie irgendein magnetisches Material in ein äußeres Magnetfeld B0 packen, dann würden Sie natürlich alle erwarten, dass die Magnetisierung parallel zum äußeren Magnetfeld ist. Ja, das ist das, wie Sie, keine Ahnung, Eisennägel magnetisieren oder sowas, ja. Das heißt, im thermischen Gleichgewicht wäre dieser Magnetisierungsvektor parallel zu B0. Jetzt strahlen Sie B1 ein. Jetzt klappen Sie den in die XY-Ebene. Jetzt präzidiert er da. Sie haben jetzt B1 wieder ausgeschaltet. Jetzt würden Sie natürlich erwarten, dass dieser Magnetisierungsvektor nach einer gewissen Zeit auch wieder parallel zu B0 steht. Würden Sie oder würden Sie nicht? Ja, würden Sie. Okay. Das ist ein Prozess, der findet statt. Das ist Relaxation. T1-Relaxation funktioniert in der NMR ungefähr im Sekunden, auf einer Sekundenzeitskala. Also wenn Sie den Magnetisierungsvektor durch einen B1-Puls in die XY-Ebene knappen, dann präzidiert er und aufgrund von Relaxationseffekten, die wir jetzt noch nicht näher besprochen haben, wird er innerhalb von ungefähr einer Sekunde wieder zurückkehren in sein thermisches Gleichgewicht. Ist das so ungefähr die Frage oder die Antwort auf die Frage? Nee, da braucht man, für diesen Prozess brauche ich keinen neuen Puls, sondern es ist einfach. Ach so, wenn ich ihn wieder runterklappen will, brauche ich einen neuen B1-Puls, genau. Mhm. Der Magnetisierungsvektor wird um einen gewissen Winkel geklappt und man gibt ihm deswegen den Namen zum Beispiel Pi halbe Puls, heißt man klappt ihn um 90 Grad oder Pi Puls, man klappt ihn um 180 Grad oder was auch immer. Die Frage war, ob der B1-Puls so kurz sein muss, dass man irgendwelche Effekte vernachlässigen kann. Und ich glaube, ich weiß die Antwort auf die Frage. Bei dem Bild, was wir jetzt bemüht haben, spielt die Länge des B1-Pulses keine so entscheidende Rolle. Und zwar wegen unseres eleganten Tricks mit dem Rotating Frame. B0, Magnetisierungsvektor, präzidiert mit 234 MHz Alarmo-Präzisionsfrequenz drumherum. Wir gehen ins rotierende Koordinatensystem, das Ding steht still. Wir haben den B1-Vektor, präzidiert mit oder oszilliert mit 234 MHz, aber da wir im rotierenden Koordinatensystem sind, steht er still. Und im rotierenden Koordinatensystem setzt jetzt die Präzisionsbewegung ein. Und jetzt können Sie diesen Puls so lange lassen, wie Sie wollen. Wir präzidieren weiter um B1 und jetzt schalten Sie zum Beispiel das B1-Feld wieder aus. Jetzt steht im rotierenden Koordinatensystem der Magnetisierungsvektor wieder still. In Wirklichkeit präzidiert das Ding natürlich jetzt mit 234 MHz um B0 herum. Ist das so die Antwort, die Sie erhofft hatten? Nein. Richtig, also okay, die Frage ist, warum sehe ich den B1-Vektor nicht in meinem Signal? Das B1-Feld ist ein Feld, was ich von außen anlege. Also ich habe eine Spule und die füttere ich mit einem zeitabhängigen B1-Signal. Also ich habe irgendeinen Radiofrequenzgenerator, den schließe ich mit dem Kabel an diese Spule an und schalte jetzt den Radiofrequenzgenerator für, keine Ahnung, 5 Millisekunden ein. Und dann habe ich 5 Millisekunden ein B1-Wechselfeld und danach schalte ich es wieder aus. Und das ist dieses hier. Und solange ich dieses Wechselfeld einschalte, detektiere ich auch gar nicht, habe ich die Detektion ausgeschaltet. Und erst danach detektiere ich die Präzisionsbewegung der Magnetisierungsvektoren. Die Frage ist, was nützt mir dieses Klappen? Ich hätte doch die Auffächerung auch schon, wenn die Magnetisierungsvektoren schräg stehen, das stimmt. Aber wenn Sie Ihre Probe erstmal in B0 packen, dann ist sie im thermischen Gleichgewicht, jetzt stehen alle senkrecht. Da passiert gar nichts. Und jetzt müssen Sie irgendwas machen. Und jetzt schlagen Sie vor, Sie könnten auch nur um 20 Grad klappen. Das stimmt, das können Sie machen. Dann sehen Sie den gleichen Effekt. Aber am stärksten ist der Effekt, wenn Sie um 90 Grad klappen. Das stimmt, aber das ist ja das, was Sie erwarten würden, wenn Sie eine Magnetisierung, also Kompassnadel, wenn Sie eine Kompassnadel in ein äußeres Magnetfeld bringen, wird die irgendwann ausgerichtet sein. Jetzt sagen Sie, der Drehimpuls wirkt dagegen, das stimmt, aber den Effekt, den ich eben bisher unterschlagen habe, ist Relaxation, also innerhalb von ein paar Sekunden, wenn Sie nichts tun, stehen die Magnetisierungen parallel zu B0. Und jetzt müssen Sie Ihr Experiment beginnen. B0 gibt Ihnen erstmal eine Richtung in diesem Vektorbildchen, genau. Und jetzt nutzen Sie B1, um aus dem thermischen Gleichgewicht auszulenken. Und jetzt wirkt B0 mithilfe dieser Präzisionsbewegung dazu, ein zeitabhängiges Signal zu liefern. Megahertz, ja, genau. Also für unsere Zuschauer zu Hause, B0 ist immer so gewählt, dass eben die Larmor-Präzisionsfrequenz bei 400, 600 oder 800 MHz liegt und B0 wird nicht variiert. Genau. Mhm. Also die Frage war, die Signalabnahme hier ist darauf zurückzuführen, dass die Magnetisierungsvektoren sich auseinanderfächern und irgendwann mal erreichen die einen Punkt, bei dem sie sich wegkompensieren, das Signal ist null. Aber könnte es dann nicht sein, dass im weiteren Verlauf die wieder zueinander finden und das Signal wieder stärker wird? Das kann sein, das ist so. Und wenn Sie es genau wissen wollen, machen Sie die Fourier-Transformation einfach rückwärts. Sie nehmen irgendein Spektrum hier und wenn Sie wissen wollen, wie mathematisch genau der FID dazu aussieht, dann machen Sie hiervon eine Fourier-Transformation zurück in die Zeitdomäne und kriegen dann dieses Signal. Das, glaube ich, ist auch irgendwo vorbereitet. Das sehen Sie hier. Hier ist dieser Effekt gezeigt, mein Signal ist auf 0 abgefallen und dann findet es nochmal zu sich und fällt dann wieder ab. Das ist der FID, den Sie einfach ausrechnen können für ein Spektrum mit 2 Peaks. Das hier wäre der FID für ein Spektrum mit 3 Peaks. Das hier wäre der FID für so ein einfaches Spektrum. Und also müsste ich jetzt eine Klausur stellen, würde ich sofort sagen, konstruieren Sie doch mal im Kopf, wie der FID zu diesem Spektrum aussieht. Dann finde ich das einmal eine interessante Frage, weil es irgendwas mit NMR zu tun hat. Und ich wüsste, dass Sie das lösen können müssten, weil wir das ja schon mal bei der Einführung der Fourier-Transformation mit Ihnen diskutiert haben. Wie können Sie aus zwei solchen Lorentz-Kurven, die eine Frequenzaufspaltung haben, so ein FID konstruieren? Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Aufgabe erinnern, aber wenn Sie nochmal durchblättern, würden Sie sehen, dass Sie genau das können. Ja? Sie wissen, wie die Zeitfunktionen zu den Frequenzfunktionen aussehen. Ich zeige Ihnen kurz noch das Experiment eines Spin-Echos. Hier ist das Experiment das folgende. Man nennt es Hahnsches Spin-Echo oder Hahn-Echo. Und hier haben Sie auf einer Zeitachse einen Puls. Das ist ein Pi-halbe Puls. Dann warten Sie eine Zeit, die man üblicherweise als Tau bezeichnet. Und dann spielen Sie einen Pi-Puls ein. Und dann warten Sie wieder eine Zeit Tau. Und jetzt passiert was Witziges. Um Ihnen nochmal klarzumachen, wie witzig das ist, schildere ich Ihnen das Experiment nochmal in anderen Worten. Sie nehmen eine Probe, ein Röhrchen mit irgendeiner Flüssigkeit, von mir aus Wasser, stecken das in ein Magnetfeld. Jetzt schießen Sie einen Radiofrequenzpuls drauf, Pi halbe, zack, paar Millisekunden, warten, paar Millisekunden, schießen nochmal einen Radiofrequenzpuls drauf, warten wieder ein paar Millisekunden und jetzt antwortet die Probe mit einem Radiofrequenzpuls. Deswegen heißt das Ding Echo. Und Sie sind jetzt schon in der Lage, auch in diesem Vektorbild zu verstehen, warum es zu diesem Spin-Echo kommt. Ich zeige Ihnen das. Das sind unsere Magnetisierungsvektoren, die sind im thermischen Gleichgewicht. Jetzt strahle ich einen Pi-halbe Puls ein, damit klappe ich sie um 90 Grad. Jetzt präzedieren die in der XY-Ebene und fächern dabei langsam auf. Das heißt, wir können ein FID beobachten. Den habe ich nicht eingezeichnet, aber den gibt es natürlich hier. Das wussten Sie schon, dass nach einem solchen Pi-Halbe-Puls hier irgend so ein FID stattfindet, der dann schnell abklingt. Okay. Und dieses Abklingen liegt daran, dass Sie dieses Auseinanderfächern hier im rotierenden Koordinatensystem haben. Fangen wir mal von vorne an. Thermisches Gleichgewicht, Pi halbe Puls, FID durch Auseinanderfächern. Jetzt kommt ein Pi-Puls. Und ein Pi-Puls klappt die Magnetisierungsvektoren um 180 Grad. Das heißt, dieser Vektor hier, ich muss mal anders anfangen. Ich klappe nochmal. Die fangen an zu präzisieren. Das sind die schnellen Frequenzen, hohe Larmor-Frequenz. Und der grüne hier ist der langsame, ja, das ist also Sportlehrer-Sorgenkind sozusagen. Und jetzt spielen Sie einen Pi-Puls ein. Der klappt zum Beispiel diesen grünen Vektor, ich vereinfache ein wenig, diesen grünen Vektor um 180 Grad, also etwa so, hier rüber, aber den weißen Vektor natürlich auch 180 Grad, so hier rüber. Das bedeutet, der grüne Vektor ist jetzt plötzlich vorne. Und wenn Sie jetzt eine Zeit Tau warten, dann laufen die beiden wieder zusammen. Und dann sehen Sie das Signal wieder und das ist das Echo. Ich fange nochmal von vorne an. Thermisches Gleichgewicht, Pi-Halbe-Puls, 90 Grad, auseinanderfächern, schneller weißer, langsamer grüner. Kein Signal mehr, FID ist abgeklungen. Pi-Puls, ich invertiere beide. Jetzt sind sie gerade eben invertiert, sie laufen wieder zusammen und ich sehe ein Echo. Bei zweien ja, bei vielen nein. Während das Refokussieren durch diesen Pi-Puls auch bei vielen funktioniert. Und auf einer der Originalveröffentlichungen von Erwin Hahn ist das Ganze mit tatsächlich Läufern und einem Sportlehrer signalisiert. Und zwar ist die Idee, die Läufer laufen alle an der Startlinie los, auf einer 400-Meter-Bahn, laufen los, es gibt schnelle und es gibt langsame. Dann gibt der Sportlehrer ein Signal und dann müssen alle umdrehen und wieder zurücklaufen. Und wenn alle gleich schnell, wenn alle genauso schnell laufen, wie sie losgelaufen sind, kommen alle zum gleichen Zeitpunkt wieder an der Startlinie an. Und das wäre sozusagen das Zusammenfallen der Magnetisierungsvektoren, was dann zu diesem Echosignal beiträgt. So kann man Spin-Echos erzeugen und Sie können sich jetzt schon vorstellen, dass man natürlich mit solchen Tricks auch viel, viel komplexere Pulssequenzen kreieren kann, mit denen man dann irgendwelche Besonderheiten seiner Probe ausmessen kann. Die Frage war, ich hätte doch behauptet, wenn ich den Pi-Halbe-Puls einspiele, würden die Magnetisierungsvektoren aufgrund von Relaxationsprozessen automatisch wieder ins thermische Gleichgewicht zurückkehren. Das tun sie. Das tun sie allerdings auf einer Sekundenzeitskala. Dieser Prozess, den ich hier aufgemalt habe, ist auf einer Millisekundenzeitskala. Das heißt, die sind vielleicht nicht mehr ganz in der XY-Ebene, sondern vielleicht wieder ein paar Grad angekippt, aber der Effekt ist klein. Da das ja der Kram ist, mit dem ich mich sonst, wenn ich nicht gerade bei Ihnen bin, rumschlage, ist Ihnen klar, dass mir dazu noch deutlich mehr einfällt. Aber vielleicht wäre das jetzt irgendwie so ein Level von Kram, den Sie sich dann irgendwie auch merken können. Wichtig ist mir, dass Ihnen klar ist, dass Magnetresonanzspektroskopie die Spektroskopiemethode schlechthin ist. Und das sage ich in diesem Fall nicht, weil ich mich damit beschäftige, sondern ich gestehe das zum Beispiel ganz dem Michael Kurfmann zu, der NMR-Spektroskopie macht und ich sage Ihnen ganz klar, NMR-Spektroskopie ist die Spektroskopietechnik, die Sie in den, molekularen Wissenschaften brauchen. Deswegen wird Ihnen Magnetresonanzspektroskopie auf jeden Fall auch nochmal an anderen Stellen unterkommen. Seid mit Animationen, ja. Nicht auswendig, aber es gibt unendlich viele natürlich, ja. Und ganz ehrlich würde ich auch nichts anderes machen als Sie. Also wenn Sie NMR-Spin-Echo googeln, dann finden Sie da auf jeden Fall irgendwas. Ja. Damit nähern wir uns einem weiteren feierlichen Augenblick. Und ich meine nicht die Verabschiedung des Wochenendes, sondern tatsächlich dem Ende unseres Spektroskopie-Parts. Wir haben auch noch vor uns einen kleinen Abschnitt über Kinetik. Und den würde ich dann nächste Woche Mittwoch beginnen. Und damit an dieser Stelle die Spektroskopie sozusagen beenden. Schönes Wochenende. Danke.